Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Millionen Fußballfans freuen sich auf das letzte EM-Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz. Anpfiff in Frankfurt am Main ist in einer Stunde. Das erste überträgt live. Nach den Siegen gegen Schottland und Ungarn ist die Stimmung am Spielort fröhlich und ausgelassen.
Kulinarisches Statement heute Mittag auf dem Frankfurter Römerberg. Bei Sonnenschein und 25 Grad gibt's typisch Schweiz Käsefondue.
Jedes Mal, sie machen eine Fondue mit den Supporters. Für die Kunden, für die Leute.
Die Stimmung zwischen den Fanlagern ausgelassen und friedlich. Nur bei der Frage, wer heute Abend sportlich die Nase vorne hat, herrscht wenig überraschend keine Einigkeit.
Wie es heute ausgeht? Nicht gut für Deutschland. 2-0?
Nee.
2-0, ja.
Wir schätzen 3-1 für uns.
Genau, 3-1. Füllkrug, heute ist Füllkrug dran.
Füllkrug ist dran, der macht was.
Es wird ein sehr schwieriges Spiel für die Deutschen. Die Schweizer werden klar dominieren. Abschied!
In der gesamten Frankfurter Innenstadt feiern tausende Fans aus beiden Fanlagern gemeinsam ein großes Fußballfest.
Das sind Freunde, ich bin Frankfurter, ich liebe sie einfach, sie feiern mit uns. Vor zwei Tagen die Engländer genauso geil. Frankfurt ist super.
Ich liebe das, das sind Emotionen, das ist Fankultur, das ist Fanfreundschaft. Ich sage immer, wir sind vor dem Spiel zusammen, dann sind wir 90 Minuten gegeneinander und dann sind wir wieder zusammen.
Ich habe die deutsche Seite hier, meine Frau hat da die Schweizer Seite. Wir haben beide, also sie hat einen Schweizer im Herzen und ich eine Deutsche.
In Frankfurt ist alles angerichtet für einen perfekten Fußballabend zwischen Nachbarn. Ganz egal, ob man eher Käsefondue oder doch Currywurst bevorzugt.
Vor etwa einer halben Stunde kam die deutsche Mannschaft am Stadion an. Hunderte Schaulustige nahmen das Team dort in Empfang. Nach einem kurzen Stopp in der Kabine zeigten sich die Spieler dann den Fans im Stadion. Die deutsche Elf will unbedingt den Gruppensieg einfahren. Lea Wagner in Frankfurt, gibt es Überraschungen bei der Aufstellung?
Keine einzige Überraschung gibt es in der Aufstellung. Dreimal die identische Startelf in drei Gruppenspielen. Das war zuletzt der Fall 2002 und das war die Weltmeisterschaft in Asien. Damals hieß der Bundestrainer noch Rudi Völler.
Für das deutsche Team geht es heute um den Gruppensieg. Wie wichtig ist der?
Wenn man sich den Achtelfinalgegner anschaut, ist er gar nicht so wichtig. Denn als Gruppensieger würde Deutschland gegen den Zweitplatzierten der Gruppe C spielen. Der ist allerdings noch gar nicht ermittelt. Da kommen noch alle vier Nationen in Frage. Es könnte sogar im Achtelfinale dann schon gegen England gehen. Der Gruppenzweite aus der Gruppe C und damit der Achtelfinalgegner der Deutschen, der wird dann erst Dienstagabend ermittelt und steht demnach erst so gegen 23 Uhr am Dienstagabend fest. Aber es geht primär um die interne Wirkung, also einfach für Rhythmus und Selbstvertrauen mit drei Gruppensiegen ins Achtelfinale zu gehen. Und das gab es auch noch nicht so häufig. Also drei Siege in der Gruppe, das gab es zuletzt 2012 erst einmal in der deutschen Europameisterschaftsgeschichte.
Danke, Lea Wagner in Frankfurt am Main. Vom Fußball zur Politik. Die Ampelkoalition ringt in diesen Tagen um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Im Juli soll er stehen. Kanzler Scholz zeigte sich im ARD-Sommerinterview zuversichtlich, dass das klappt. Das FDP-geführte Finanzministerium pocht bei den Verhandlungen auf Einsparungen, vor allem im Sozialbereich. Scholz sagte dazu wörtlich, wir werden den Sozialstaat verteidigen und weiterentwickeln.
Kanzler Scholz im ARD-Sommerinterview, bevor er am Abend das Deutschlandspiel in Frankfurt besucht. Bei einem Tippspiel im Kanzleramt macht er selbst nicht mit. Warum?
Ich bin, was Fußball betrifft, mehr Fan und nicht Experte.
Aber auch ohne Fachwissen, hofft er,
dass es heute auch so weitergeht mit einem Sieg.
Trotz EM-Fieber sind die vielen Krisen im Land spürbar. Auch noch zum Beispiel die Corona-Pandemie. Gesperrte Spielplätze, viele Kinder im Homeschooling. Der Kanzler gibt zu, manche Entscheidungen des Staates seien aus heutiger Sicht drüber gewesen.
Wenn man jetzt nachträglich die Bilanz anschaut, dann haben wir in Deutschland die Schulen mehr geschlossen als in anderen Ländern. Und das war sicherlich nicht die richtige Entscheidung.
Scholz ist für eine Aufarbeitung der Corona-Politik durch ein Gremium, an dem auch Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. Den Unmut im Osten auf schlechte Umfrageergebnisse für die SPD vor den Landtagswahlen erklärt er unter anderem mit der Unterstützung für die Ukraine.
Es ist schon so, dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die nicht einverstanden damit sind, dass wir die Ukraine unterstützen, die auch nicht einverstanden damit sind, dass wir Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Und das schlägt sich auch unter anderem in den Wahlergebnissen nieder. Aber da gibt es aus meiner Sicht nicht die Alternative, dass wir das jetzt ändern.
Scholz' Ukraine-Politik unterstützt Oppositionsführer Friedrich Merz hier im ZDF-Sommerinterview im Sauerland. Mit Blick auf die starken Ergebnisse der AfD in Ostdeutschland macht der Unionschef die Ampelregierung verantwortlich, aber nicht nur.
Das ist eine Frage, ob wir den Osten nach 30 Jahren, 35 Jahren Mauerfall gut genug integriert bekommen und ob wir umgekehrt aus dem Westen heraus, und wir sind hier nun wirklich, wir beide hier im tiefsten Westen, ob wir den Osten gut genug verstanden haben. Und darum bemühen wir uns.
Bemühen allein reicht nicht, kritisiert Politikwissenschaftlerin Römmele.
Ich habe das Gefühl für den Osten vermisst. Ich habe bei beiden einen klaren eigenen Weg nach vorne vermisst. Was ist eigentlich die Wahlkampfstrategie der SPD und aber auch der CDU für den Osten?
10 Wochen bleiben noch für eine Strategie, bis in Thüringen und Sachsen gewählt wird.
In der Diskussion über das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge verschärft die CSU den Ton. Wenn sie in Deutschland keine Arbeit aufnehmen, müssten sie in sichere Gebiete der Ukraine zurückgeschickt werden, sagte Landesgruppenchef Dobrindt der Bild am Sonntag. Von SPD und Grünen kam scharfe Kritik an dem Vorstoß. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Innenminister der Länder gefordert, ukrainischen Kriegsflüchtlingen das Bürgergeld zu streichen. Argentiniens Präsident Milei war heute in Berlin zu Gast. Er wurde am Mittag von Bundeskanzler Scholz zu Gesprächen empfangen. Am Rande des Besuchs gab es Proteste. Milei steht unter anderem wegen seines strikten Sparkurses in der Kritik. Der war auch Thema beim Treffen mit Scholz. Der Kanzler mahnte, die Wirtschaftsreformen müssten sozialverträglich sein. Argentinien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas. Das Land steckt seit Jahrzehnten in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflation ist hoch. Zwischenzeitlich lag sie bei 290%. Mehr als die Hälfte der etwa 47 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner lebt unter der Armutsgrenze. Präsident Milei will sein Land mit einem radikalen Sparprogramm wieder auf Kurs bringen.
Buenos Aires im Juni. Immer häufiger machen die Menschen ihrem Frust auf der Straße Luft. Viele hatten Hoffnung in den radikalen Staatsumbau des neuen Präsidenten gesetzt. Doch nach einem halben Jahr geht es vielen Menschen in Argentinien schlechter. Präsident Milei lässt die Polizei immer härter gegen die Proteste vorgehen, wertet sie als Angriff gegen den Staat. Journalist Mario Sadras wollte darüber berichten und wurde selbst verletzt. Unser Presseausweis hat uns früher geschützt. Er zeigte, dass wir keine Gefahr für die Polizei sind. Heute macht er uns zum Ziel. Javier Milei als Ultraliberaler beschneidet die Staatsausgaben, will den Haushalt sanieren. Er schloss 13 Ministerien, schickte Zehntausende Staatsbedienstete ohne Bezüge nach Hause. Dadurch sanierte er zwar den Staatshaushalt und bremste die enorme Inflation, für viele sanken aber gleichzeitig die Reallöhne, die Armut im Land steigt. Ich liebe es, derjenige zu sein, der den Staat aushöhlt. Ich bin es, der den Staat von innen heraus zerstört. Dafür feiert ihn noch knapp die Hälfte der Argentinier, doch die Zahl derer, die keine Hoffnung mehr in ihn setzt, wird größer. In Umfragen wird deutlich, wo er zuerst an Zustimmung verliert, in den untersten Schichten der Gesellschaft. Aber mittlerweile gehen nicht mehr nur die Ärmsten in die zahlreichen Suppenküchen. Mehr als die Hälfte der Argentinier lebt jetzt unterhalb der Armutsgrenze. Der Präsident hatte angekündigt, dass Privatunternehmen bald stärker investieren werden. Stattdessen ist Argentiniens Wirtschaft erstmal in eine Rezession gerutscht.
In Israel zeigt sich auf den Straßen erneut massiver Widerstand gegen die Politik von Regierungschef Netanyahu. Etwa 150.000 Menschen sollen demnach allein gestern Abend in Tel Aviv auf die Straße gegangen sein. Die Organisatoren sprachen von der größten Protestaktion seit Beginn des Gazakriegs vor 8,5 Monaten.
Tel Aviv gestern Abend. Es ist einer der größten Proteste seit Kriegsbeginn. Die Demonstranten fordern Neuwahlen und ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln. Ich habe das Gefühl, wir sind Gefangene. Die Israelis sind Gefangene von Netanyahu und seiner extremen Regierung und die Palästinenser sind Gefangene der Hamas. Die Polizei geht mit zunehmender Härte gegen die Proteste vor. 100 Demonstranten wurden laut einer israelischen Menschenrechtsorganisation in diesem Monat bereits festgenommen und zu Verhören vorgeladen. Diese Bilder aus Jenin im von Israel besetzten Westjordanland haben für Entsetzen gesorgt. Bei einem Militäreinsatz gestern haben israelische Soldaten einen verwundeten Palästinenser auf einen Militärjeep gefesselt. Der Vorfall werde untersucht, sagte die Armee daraufhin. Die Soldaten hätten bei der Festnahme Befehle und geltende Regeln verletzt. Im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon liefern sich die israelische Armee und die Hezbollah weiterhin gegenseitigen Beschuss. In der Nacht reiste Verteidigungsminister Gallant nach Washington. Wir sind auf alle Maßnahmen vorbereitet, die im Gazastreifen, im Libanon und in weiteren Gebieten erforderlich sein könnten. Laut einem Medienbericht sichern die USA Israel volle Rückendeckung im Falle eines Krieges mit der Hezbollah zu.
Nach Erdrutschen und Überschwemmungen haben in der Schweiz die Aufräumarbeiten begonnen. Der beliebte Ferienort Zermatt ist inzwischen wieder per Bahn und Straße erreichbar. Luftbilder zeigen die Zerstörung im besonders betroffenen Misokstal. Von den drei vermissten Personen wurde eine totgeborgen. Die A13 wurde teilweise unterspült. Die wichtige Fernverkehrsroute nach Italien soll so schnell wie möglich repariert werden. Pen, das ist eine Abkürzung für die englischen Begriffe Poets, Essayists, Novelists. Und zugleich bedeutet das Wort übersetzt Stift. Die Deutsche Autorenvereinigung mit diesem Namen feierte in dieser Woche Jubiläum. Vor 100 Jahren wurde sie gegründet. Bei einer Tagung in Hamburg stand der Mut vieler Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Vordergrund. Denn Texte oder Bücher zu schreiben kann in manchen Ländern lebensgefährlich sein.
Schreiben. Für die südsudanesische Autorin Stella Gaetano Beruf und Berufung. In ihrer autoritären Heimat unmöglich als regierungskritische Stimme der Literatur. Heute lebt sie in Nordrhein-Westfalen mit einem Pen-Stipendium für Exilanten.
Pen saved me, saved my life.
Pen hat mir das Leben gerettet und die Möglichkeit gegeben, frei und sicher zu wohnen und mich auf mein Schreiben zu konzentrieren. Daher bin ich Pen wirklich mehr als dankbar. Ursprünglich gegründet zur Völkerverständigung, engagiert sich Pen nun hauptsächlich weltweit für verfolgte Schriftsteller und Journalisten. Seit jeher umstritten, wie politisch der Verein sein soll. Nach internem Streit auch darüber spaltet sich 2022 sogar eine Berliner Gruppe ab. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens hat das Pen-Zentrum Deutschland eine Woche lang in Hamburg getagt und über zunehmende Gefahren für Autoren diskutiert.
Das freie Wort ist bedrohter denn je, beispielsweise durch Fake News, durch Propaganda und auch in Ländern, wo Autokratien herrschen. Und aus diesen Ländern holen wir ja beispielsweise Schriftsteller und Schriftsteller hierher, damit sie hier in Freiheit weiterarbeiten können.
Stella Gaetano hat gerade ihr erstes Buch in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Kurzgeschichten über ihre Heimat. Ich hoffe wirklich, dass meine Texte etwas bewegen können, dass meine Geschichten etwas verändern, denn ich schreibe für ein besseres Morgen. Die Freiheit des Wortes, dank Pen kann Stella Gaetano sie endlich angstfrei ausschöpfen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 24. Juni.
Unter Hochdruckeinfluss wird es in der neuen Woche verbreitet sonnig und sommerlich warm. Heute Nacht lösen sich die Wolken des Tages meist auf, nur im Süden können sie sich etwas länger halten. In der Früh bildet sich hier und da Nebel und von der Nordsee ziehen auch ein paar Wolken auf. Am Tag erwartet uns viel Sonnenschein, in der feuchten Luft können sich aber auch einige Quellwolken bilden, es bleibt aber meist trocken. Auf den Nordseeinseln und im Südwesten heute Nacht um 15 Grad, im westlichen und südlichen Bergland teilweise nur einstellige Werte. Morgen an der Küste bei Seewind um 20 Grad, sonst oft sommerliche Werte von 25 Grad und mehr. Dienstag verbreitet sonnig und sehr warm, später sind im äußersten Süden einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die breiten sich am Mittwoch in schwülwarmer Luft aus und erreichen am Donnerstag auch den Norden.
In den Tagesthemen heute in der Halbzeitpause gegen 21.50 Uhr fragt Ingo Zamperoni, mit welcher Strategie sich Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz auf die kommenden Wahlen vorbereiten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.